Wir wollen aufstehen und beten. Herr, wir danken dir für dieses Geschenk, dass wir hier auch wieder an diesem Tag in Frieden und Freiheit zusammenkommen dürfen, um von dir und deinem Wort zu hören. Wir wollen heute einiges hören von der Freude, die du uns schenken willst. Und ich bitte dich jetzt ganz besonders um deinen Segen für den Armin, wenn er spricht, dass du allein durch ihn sprichst und dass nur er das sagt, was du willst. Und ich bitte dich, dass du uns offene Herzen und offene Ohren schenkst, dass wir dein Wort aufnehmen und auch in unser tägliches Leben umsetzen. Amen.
Es ist ein schöner Samstag. Heute Sonntag, egal, es tut nichts zur Sache. Die Sonne scheint, es hat angenehme 24 Grad draußen, auch heute noch nicht, aber einfach ein schöner Sommertag, wie wir ihn dieses Jahr auch hoffentlich noch des Öfteren erleben werden. Du genießt ein Stück leckerer Erdbeerkuchen bei einer guten Tasse Kaffee, sitzt im Garten mit deiner Familie. Und anschließend machst du oder ihr einen gemütlichen Spaziergang durch die Stadt. In einer Straße erheben sich auf einmal neben dir hohe Mauern und du blickst dich um, siehst nach oben und stellst fest, es ist Stacheldraht auf der Mauer. Schnell fällt auf, es ist ein Gefängnis, um das es sich hier handelt. Und wer die Nachricht ein bisschen verfolgt hat, das ist auch gar nicht so weit hergeholt, denn in Marktredwitz soll ja ein neues Gefängnis kommen in einigen Jahren. Vielleicht erleben wir dieses Szenario dann auch hier in dieser Region. Und wie das beim Gefängnis dann auch so ist, überall sieht man Überwachungskameras. Im Innenhof siehst du vielleicht eine Handvoll Wachleute stehen und über irgendwas reden. Alles in allem ist es kein sehr schöner Ort, um seinen Sonntag-Sommernachmittag dort zu verbringen. Und plötzlich hörst du eine laute Stimme rufen. Du blickst dich um und siehst einen Mann hinter vergitterten Stäben wild mit den Händen fuchteln. Und der Mann ruft zu dir: Freue dich, was auch immer geschieht. Und ich sage dir nochmal: Freue dich. Ich gebe zu, das ist eine sehr, sehr kuriose Geschichte, wie ich sie hier gerade erzählt habe, die man heute in der Realität vielleicht so nicht erleben wird. Ziemlich sicher sogar. Welchen Grund hätte der Mann für diese Aussage? Welchen Grund hätte der Mann zu sagen: Freue dich. Er sitzt schließlich hinter Gittern in einem Gefängnis. Seltsam, wer da Freude verspürt. Er hat eigentlich keinen wirklichen Anlass zur Freude, wenn man ehrlich ist. Aber trotzdem ruft er zu dir: Freue dich. Er überrascht mit dieser Aussage. Heute wollen wir uns anschauen, was dahinter steckt. Ich habe gesagt, das ist eine sehr, sehr kuriose Geschichte, die man heutzutage vielleicht so nicht mehr erlebt, aber trotzdem, wie wir dann hier auch gleich sehen werden, ist diese Geschichte nicht sehr weit hergeholt. Es ist keine frei erfundene Geschichte. Wenn wir in die Bibel schauen, genauer in den Philipperbrief, hier die Kapitel an der Wand, dann finden wir dort genau diese Situation wieder. In dem Fall ist es Paulus, der im Gefängnis sitzt und mit den Händen fuchtelt und ruft: Freu dich, was auch immer geschieht. Na gut, zugegebenermaßen, er wird dort nicht mit den Händen rumfuchteln und rufen, aber er macht das auf seine Art und Weise, nämlich in einem Brief, wie er das in der Bibel häufiger tut. Er sitzt hinter verschlossenen Türen, hinter vergitterten Fenstern und schreibt einen Brief an die Gemeinde in Philippi, der jedoch im Kern genau diese Aussage, wie ich sie gerade gesagt habe: Freu dich, beinhaltet. Und wenn ich fragen würde, worum es im Philipperbrief geht, dann würden mir viele, die hier sitzen, wahrscheinlich zur Antwort geben: Ja, es geht irgendwie um Freude. Das habe ich schon mal gehört. Viele würden vielleicht sogar diese Stelle Philipper 4, Vers 4 auswendig können und mir zitieren können. Es scheint tatsächlich ein Kernpunkt von Paulus zu sein in diesem Brief an die Gemeinde in Philippi. Vorher, in Kapitel 3, Vers 1, sagt Paulus sogar selber, dass er sich immer wiederholt. Ihm fällt selber auf, dass er ja eigentlich immer das Gleiche schreibt. Er schreibt nämlich öfter in diesem Brief, freue dich. Und diese Kernaussage ist, glaube ich, ein guter Grund, uns das heute mal näher anzuschauen, dieses Thema. Philipper 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht. Ja, zunächst wollen wir vielleicht mal wissen, was Freude eigentlich ist. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Ich mag Wikipedia als Nachschlagewerk ganz gerne, weil deswegen schaue ich, wenn ich irgendwie Begriffe habe, die vielleicht schwierig zu erklären sind oder wo man vielleicht irgendwie erstmal wissen will, was es genau ist, schaue ich gerne auf Wikipedia nach und lese da. Manchmal verbringe ich da auch zu viel Zeit, wenn ich mich dann, es gibt dann immer, kann man sich immer durchklicken durch diese Links und dann ist das auf einmal eine Stunde weg und man hat irgendwie weiß eine Stunde mehr über Eisbären oder über Rentiere Bescheid. Aber es ist eine sehr interessante Seite zum Nachlesen. So habe ich auch Freude mal eingetippt und siehe da, es kam sogar etwas dazu und ich möchte es hier mal kurz vorlesen, die ersten zwei Sätze. Oder einen Satz, zwei. Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen oder einem Freudenschrei. Also klingt ein bisschen abstrakt, aber es ist eigentlich ganz einfach. Freude ist irgendwas, ich reagiere mit Freude auf irgendeine Situation und das kann sich natürlich in einem kleinen Grinsen oder in einem Jubelschrei zeigen. Ein bekanntes Beispiel für einen Freudenschrei ist, glaube ich, dieser Online-Schuhhändler, dessen Pakete beim Empfänger oder beim Käufer eine solche Freude auslösen, dass sie sogar den Postboten beim Erhalt des Pakets regelrecht anbrüllen. Vor Glück natürlich. Die Frauen unter euch werden das vielleicht eher verstehen als die Männer. Ich glaube, bei den Männern müsst ihr einen Lieferwagen mit einer Kuh und einem Grill vorfahren, um die gleichen Emotionen hervorzurufen. Freude ist also eine Emotion oder, was ich passender finde, ein Gemütszustand. Sie entsteht als eine Reaktion auf eine Situation oder eine Erinnerung. Und das halte ich einen wichtigen Punkt an dieser Stelle. Freude kann man nicht einfach befehlen. Das wird nicht funktionieren. Wir können es ausprobieren. Ich könnte sagen, freut euch mal. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich könnte sagen, jubelt. Das würde funktionieren. Aber wirkliche Freude, diesen Gemütszustand, den kann man nicht einfach auf Befehl hervorrufen. Vielleicht einfach mal die Frage an dich. Wann hast du dich eigentlich zum letzten Mal so richtig gefreut? Wann hast du richtig große Freude erlebt zum letzten Mal? Und vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, was der Anlass dafür war. Zum Beispiel kann man einen Erfolg hier nennen. Einen Erfolg in der Arbeit, bei einer Prüfung zum Beispiel auch, die Studenten oder Schüler. Vielleicht hast du auch eine Gehaltserhöhung bekommen und hast dich darüber richtig gefreut. Vielleicht auch eine Geburtstagsüberraschungsparty. Man könnte hier noch hunderte Sachen aufzählen, wenn man sich eine halbe Stunde Zeit nimmt. Und du wirst sicherlich auch einige Erlebnisse noch dir gerade in Erinnerung gerufen haben, wo du Freude verspürt hast. Aber alle diese Sachen, die ich aufgezählt habe und die du vielleicht in deinem Kopf gerade hast, haben eine einzige Sache gemeinsam. Alle gehen irgendwann vorüber. Selbst die beste Feier ist einfach irgendwann zu Ende. Für die einen ist es früh am Abend, für die anderen halten etwas länger durch. Große Freude erlebt man zum Beispiel auch bei einer Hochzeit. Hatte ich jetzt noch nicht, aber ich war schon auf einigen dabei und ich habe gehört, dass es da so sein soll. Oft über 100 Leute aus der eigenen Familie und aus dem Freunden- und Bekanntenkreis freuen sich bei diesem Ereignis für das Hochzeitspaar mit. Doch der Alltag, der lässt auch nicht lange auf sich warten. Zurück auf den Boden der Tatsachen merkt man schnell, dass auch die Ehe kein Selbstläufer ist. Das klingt jetzt so, als würde ich aus Erfahrung sprechen, aber das hat man mir so gesagt. Stress in der Arbeit, die Dinge des täglichen Lebens müssen erledigt werden. Und all diese Dinge lassen den Freudentag der Hochzeit langsam wieder vertrüben und verdunkeln. Und ein Blick in die Anzahl der Ehescheidungen in den letzten Jahren bestätigt dies. Was passiert also nach Glücksmomenten? Nach Glücksmomenten, ja, der Glücksmoment ist vergangen und man sucht vergeblich oder man sucht einfach nach einem neuen. Unsere heutige Gesellschaft zeichnet übrigens genau dieses Bild. Geprägt von Konsum lautet die Devise eigentlich ja, immer mehr, immer besser und immer neu. Eltern unter euch kennen es, auch das neueste Kinderspielzeug unter dem Weihnachtsbaum für den Sohnemann oder das Töchterlein liegt meist nach ein paar Wochen schon wieder in der Ecke und verstaubt. Ich war auch mal Kind, ich kenne das auch. Mein Vater hat immer gesagt, das brauchst du nicht, das liegt eh eine Woche, nach einer Woche in der Ecke. Ich natürlich, nein, das brauche ich unbedingt. Und wie es so war, nach 2 Wochen war es tatsächlich in der Ecke oder im Schrank und verstaubt. Und bei Erwachsenen, ich würde mal sagen, ich bin erwachsen geworden, ist es nicht viel anders. Es geht vielleicht nicht nur um Kinderspielzeug, aber die Bedürfnisse steigen dennoch. Es geht um Geld, es geht um Ansehen. Das neue Auto wird irgendwann vielleicht mal langweilig, man braucht ein neues. Ja, und traurig, aber leider oft wahr, wie ich schon gesagt habe, selbst der eigene Ehepartner kann irgendwann langweilig werden und wird einfach ersetzt. Diese ständige Jagd nach einer Befriedigung der eigenen Wünsche, nach dem Motto, wenn ich erstmal dies und das habe, dann bin ich glücklich. Diese Jagd macht uns irgendwann müde. Das ist übrigens das gleiche Prinzip wie bei Suchtproblemen. Man klammert sich mit allem, was man hat, an eine ganz bestimmte Sache und verspricht sich dadurch die Erfüllung. Ist dieser Moment irgendwann vorüber, was mit Sicherheit so kommen wird, muss man es wieder tun, um die gleiche Erfüllung und die vermeintliche Freude zu erleben. Man gerät in die Abhängigkeit und die Spirale beginnt sich zu drehen. Was ist also die Quintessenz? Freude ist, oder die, ich sag mal, die irdische Freude hier, ist immer nur vorübergehend, egal was es ist. Freude ist immer nur vorübergehend. Jetzt ist es aber so, die Elberfelder übersetzt zum Beispiel, freut euch alle Zeit. Das ist eine Bibelübersetzung. Was ist dann der Grund, aus dem wir uns alle Zeit freuen sollen, wenn ich doch gerade gesagt habe, dass Freude immer nur vorübergehend ist? Was ist der Grund, aus dem wir uns alle Zeit freuen sollen, wie Paulus uns auffordert? Ein Blick in unsere eigene Lebenswirklichkeit und unsere Umgebung verrät uns, dass der Grund hier nicht liegen kann. Diese Woche haben wir alle erlebt in den Nachrichten grausame Geschehnisse in Syrien. Die Weltpolitik gerät ins Wanken, jeder macht irgendwie nur noch, was er will, hat man den Eindruck. Achtung und Respekt voreinander sucht man vergeblich. Oft fällt in dem Zusammenhang der Begriff Ellbogengesellschaft. Ich glaube, jeder von euch hat ihn schon mal gehört. Und wer arbeitstätig ist, kennt es. Nur wenn du dich durchboxst und deine Ellbogen ausfährst, wirst du es zu etwas bringen, wird einem suggeriert. Du musst dich durchsetzen. Ich glaube, diese Einstellung ist es, die eine große Gefahr für unser menschliches Zusammenleben mit sich bringt. Kann ich mich erst freuen, wenn ich große Erfolge in meinem Lebenslauf zu verzeichnen habe und vielleicht mein erstes Burnout wegen Überbelastung hatte? Körperliche und seelische Leiden suchen uns immer wieder heim. Und wir merken also, hier kann der Grund unserer Freude nicht liegen. Das kann es nicht sein. Und in Philipper 4 auf die Frage nach der ständigen Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Doch beginnen wir von vorn, Schritt für Schritt. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Hier finden wir also schon die Antwort. Und die ist eigentlich ganz einfach. Die Freude im Herrn, immer. Und diese Freude hat nichts mit der vorübergehenden Freude bei Einzelereignissen zu tun, wie ich sie vorhin erwähnt habe. Das hat nichts mit billigen Tricks zu tun. Nichts mit Don't worry, be happy nach einem Lied. Nichts mit Tipps wie immer positiv denken zu tun. Diese Freude, von der Paulus hier redet hat, ja, ist viel tiefgründiger, ist viel beständiger als alles, was wir kennen. Und sie ist von ewiger Dauer. Diese dauerhafte Freude, von der wir hier reden, bedarf eines Grundes, der viel größer, der viel mächtiger ist als alles, was wir kennen. Es ist nämlich Gott selbst. Gott selbst und seine Zuwendung zu uns Menschen in Jesus Christus. Nur durch Gott erfahren wir wirkliche, ausgelassene Freude in unserem Leben. Und ich finde, das ist sehr, sehr schwierig zu begreifen. Das sage ich jetzt nicht nur so, weil es gut klingt, wenn man in der Predigt sagt, es ist schwierig zu begreifen. Ich finde es wirklich schwierig zu begreifen, denn das ist etwas, wo ich mich selbst schwer tue. Es ist schwierig, diese Tatsache freudig im Herrn in seinem Alltag umzusetzen. Denn nach diesem Bibelvers sollte sie auch jetzt, in dieser Sekunde, wo ich hier stehe, auch vorhanden sein. Allerdings stehe ich nicht hier und jubel laut oder mache Luftsprünge. Muss ich jetzt mit einem Grinsen im Gesicht durch die Stadt laufen am Samstagnachmittag und Luftsprünge machen? Das kann ich schon machen, ja. Und es ist vielleicht auch ganz lustig, bis die ersten Einsatzkräfte kommen und mir Beruhigungspillen verabreichen. Nein, ich glaube, es geht Gott in diesem Vers nicht um mein breites Grinsen im Gesicht und Luftsprünge in der Stadt. Freude im Herrn ist vielmehr eine Kraft, aus der wir Christen leben. Es ist eine unerschöpfliche Kraftquelle, die immer da ist und die zu jeder Zeit von uns angezapft werden kann. Bei meiner Predigt oder bei meiner Vorbereitung auf die Predigt bin ich über eine Predigt von einem Theologieprofessor von der Humboldt-Uni Berlin gestolpert, Professor Dr. Jens Schröter, der das ziemlich gut auf den Punkt bringt, was Freude im Herrn bedeutet, wie ich finde. Ich möchte diesen Ausschnitt auch mal kurz vorlesen. Freude im Herrn ist die heitere Gelassenheit derer, die wissen, dass das Gelingen ihres Lebens nicht davon abhängt, dass sie sich erst alles erkämpfen müssen, worüber sie sich dann freuen dürfen. Freude im Herrn ist Zuversicht, dass unserem Leben Sinn und Ziel geschenkt sind und wir uns um die Erlösung aus unseren Verfehlungen und Verstrickungen nicht selbst zu sorgen brauchen. Ich möchte es nochmal kurz vorlesen, weil ich es einfach so gut finde und so prägnant auf den Punkt gebracht. Freude im Herrn ist die heitere Gelassenheit derer, die wissen, dass das Gelingen ihres Lebens nicht davon abhängt, dass sie sich erst alles erkämpfen müssen, worüber sie sich dann freuen dürfen. Freude im Herrn ist Zuversicht, dass unserem Leben Sinn und Ziel geschenkt sind und wir uns um die Erlösung aus unseren Verfehlungen und Verstrickungen nicht selbst zu sorgen brauchen. Amen, ne? Und das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich: Wie kann man das nun praktisch werden lassen? Ich habe schon gesagt, ich tue mich selbst schwer damit. Aber wie kann man das praktisch werden lassen? Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Hier ist eigentlich auch schon wieder die Antwort auf diese Frage. Seid um nichts besorgt. Das klingt doch super. Sich um nichts sorgen zu müssen, das wünscht man sich doch im Alltag. Wie bei Kindern, sie sorgen sich um nichts, sie stehen früh auf, es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt alles, was sie brauchen, es gibt Spielzeug und so weiter. Sie sorgen sich um nichts, sie leben in den Tag hinein. Als Erwachsener ist es oft schwierig. Deswegen brauchen wir Erwachsene Urlaub. Wir fahren in Urlaub, um einfach mal aus der gewohnten Umgebung rauszukommen, um an nichts denken zu müssen. Man sagt so schön, einfach mal die Seele baumeln lassen und die Sorgen des Alltags vergessen. Jesus sagt dir aber, Urlaub ist schön, aber du brauchst keinen Urlaub, um dieses zu erfahren. Um dieses Seele baumeln lassen und Sorgen des Alltags vergessen, brauchst du keinen Urlaub. Das kannst du jeden Tag haben. Die Lasten des Alltags sind uns durch Gott abgenommen. Jesus spricht in Matthäus 6, Vers 34, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Liebe Gemeinde, mit anderen Worten heißt das eigentlich, genieße. Ja, wir dürfen auch genießen, auch wenn es uns vor lauter Arbeit und Lärm des Alltags vielleicht falsch vorkommt und seltsam vorkommt, einfach mal nichts zu tun und zu genießen. Das liegt auch daran, weil es nämlich ein Problem dabei gibt. Das Problem ist, um richtig genießen zu können, dürfen keine Sorgen im Hintergrund sein. Richtig freuen kann man sich eigentlich nur, wenn keine Ängste da sind. Ich kann mein Auto nicht genießen, wenn es nur in der Garage steht, weil ich Angst davor habe, dass ein Kratzer reinkommen könnte. Ich muss es schon benutzen. Ich erinnere mich noch, als ich mein jetziges Auto neu gekauft hatte vor einigen Jahren. Wie das so ist, achtet man bei neuen Sachen ja besonders auf die Pflege und dass alles schön immer neu bleibt. Zumindest bin es ich so. Und wie dem auch sei, ich hatte das Auto gerade einen Monat und war mit ein paar Freunden im Freizeitpark. Und es kam, wie es kommen musste. Auf einem Parkplatz war ein riesen Begrenzungsstein. Und der war so vielleicht, also schon richtig groß. Allerdings nur von draußen. Im Rückspiegel war er dann sehr, sehr klein. Und es kam, wie es kommen musste. Ihr ahnt schon, ich bin beim Rückwärtsausparken voll gegen diesen Stein geknallt. Der hat sich sogar richtig bewegt, dieser große Stein. Und ein richtiger Kratzer in der Stoßstange. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich damals so richtig geärgert hatte. Heute wäre ich froh, wenn es bei diesem einen Kratzer geblieben wäre. Es sind noch einige viele dazugekommen. Ich genieße es, ein Auto zu haben, mittlerweile auch ohne Angst vor neuen Kratzern. Deswegen kann ich es genießen. Oder wer kauft sich neue Schuhe und lässt sie immer eingepackt im Schuhkarton aus Angst, sie könnten schmutzig werden? Die Freude, glaube ich, an diesen Schuhen hält sich in Grenzen, wenn man jeden Morgen in den Schuhkarton blickt, ihn dann wieder verschließt und zurück in den Schrank stellt. Das wäre auch irgendwie seltsam. Nein, man muss die Schuhe schon anziehen. Das sind vielleicht banale Beispiele, aber ich finde, sie zeigen sehr, sehr gut das Prinzip von Genießen auf. Und das geht nur, wie ich schon gesagt habe, wenn keine Sorgen da sind. Ein Urlaub, in dem man sich Sorgen macht, in dem man Sorgen mitschleppt aus dem Alltag, ist eigentlich kein richtiger Urlaub. Man kann ihn nicht wirklich auskosten. Vielleicht sogar rausgeschmissenes Geld. Und Gott gibt uns diese Gaben auch zum Genießen. Gott schenkt uns den Tag. Nicht nach dem Motto, lebe den Tag, als ob es dein letzter werde und lass ordentlich die Sau raus. Nein. Aber sehr wohl mit dem Bewusstsein, den Tag auch genießen zu dürfen. Den Tag zu genießen, da du deine Sorgen bei Gott abgeben kannst. Und du wirst Freude erleben, das verspreche ich dir. Ich kann das zum Beispiel in der Natur immer ziemlich gut, wenn ich inmitten Gottes Schöpfung stehe, einfach mal ganz ruhig sein. Wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin, im Wald vielleicht oder irgendwo an einem Ort vorbeikomme, der eine schöne Aussicht hat, halte ich an, schaue mich um und sag einfach nichts und schaue einfach in die Ferne oder schaue um mich herum und bin einfach ein paar Minuten ganz ruhig. Das mag jetzt vielleicht für einen Mann Mitte 20 ganz kitschig klingen, aber ich finde, es ist es wert. Ich kann dabei automatisch auftanken und muss eigentlich nichts weiter dafür tun, als einfach inmitten Gottes Gegenwart zu sein. Einfach nur da sein. Und dankbar sein, wie Paulus es schreibt. Danksagung an den Geber. Wir Christen haben das Glück und haben da jemanden, dem wir dankbar sein können. Denn Dank braucht immer einen Adressaten. Man hört immer wieder von Leuten, auch von denen, die nicht an Gott glauben, dass sie dankend auf etwas zurückschauen, dankend auf ihr Leben zurückschauen, einen Dank für die eigene Familie übrig haben. Ich bin dankbar für meine Familie. Das ist schön und gut, aber das Problem an der Sache ist, wenn ich nicht an Gott glaube, an wen geht der Dank für meine Familie und für mein Leben dann eigentlich? Ich glaube, hier kommen einige Menschen in Erklärungsnot. Vielleicht sagen einige, das Universum oder das große Etwas. Ich weiß es nicht, was sie sagen, aber und wenn, das gehört auch Gott. Ich weiß nicht, ob diejenigen sich darüber tatsächlich schon mal Gedanken gemacht haben, an wen sie eigentlich dankbar sind. Vielleicht wäre es an der Zeit. Als Christ hat man es da einfacher. Wir haben Gott, dem wir für alles unsere Dankbarkeit zeigen können. Unsere Freude als Dank an Gott. Und noch eine zweite Sache, die Paulus schreibt, wie sich diese Freude im Herrn ganz praktisch zeigen kann. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Oder eine andere Übersetzung sagt auch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Diese christliche Freude, die wir haben dürfen, ist nicht nur eine persönliche Angelegenheit von mir oder von dir, sondern sie soll sich im Umgang mit unseren Mitmenschen zeigen. Durch Jesus und die Vergebung unserer Sünden sind wir mit Gott wieder versöhnt. Und weil wir diese Milde erfahren durften, sollen wir ebenfalls Milde im Umgang mit unseren Mitmenschen walten lassen. Und offenbar glaubt Paulus, dass es hier Nachbesserungsbedarf gibt, wenn er schreibt, dass diese Milde bekannt werden soll. Anscheinend ist sie noch nicht bekannt. In Philipper 4, Vers 2, also zwei Verse vor unserem heutigen Predigttext, da geht es um einen Streit zwischen zwei Frauen aus der Gemeinde in Philippi. Und Paulus ermahnt beide Frauen gleichermaßen, den Streit beizulegen. Es ist ihm völlig egal, wer den Streit entfacht hat. Es ist ihm völlig egal, die Schuldfrage ist ihm egal. Das spielt keine Rolle. Unter uns Christen waltet auch nicht immer Milde und Freundlichkeit. Paulus ermahnt uns, dich und mich heute, diese Unversöhnlichkeiten beizulegen. Sei es in der Familie, unter Freunden, in der Gemeinde, in der Schule oder sonst wo auch immer. Gott, das Evangelium wird nicht nur am Sonntagmorgen wie heute in einer schönen Predigt vermittelt. Das ist schön und gut, aber vielmehr wird es an jedem Tag in unserem Alltag vermittelt, wie wir uns in unserem Alltag präsentieren vor unseren Mitmenschen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, wie wir mit Dingen und den Gaben Gottes umgehen. Die Leute um dich herum werden merken, wenn du mit dir und Gott im Reinen bist. Denn du hast etwas, das sie nicht haben. Du hast eine unvergängliche Freude. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Der Herr ist nahe. Paulus Aufruf zur Freude ist auch mit der bevorstehenden Wiederkunft von Jesus Christus verknüpft, wie wir sie in der Bibel finden. Die Fragen an dich: Freust du dich auf das Kommen des Herrn? Freust du dich auf das Wiederkommen des Herrn? Und vielleicht noch wichtiger, bist du darauf vorbereitet? Vielleicht möchtest du hier auf der Erde ja noch dies und das erleben, möchtest sehen, wie die Kinder oder Enkelkinder groß werden. Und ich habe jetzt so lange studiert, jetzt möchte ich auch erstmal arbeiten, bevor die Reise dann weitergeht. Ich muss mich schon selbst fragen, bin ich auf die Wiederkunft von Jesus vorbereitet? Jesus sagt bezüglich dem Ende der, oder dem, ja, dem bevorstehenden Ende der Welt in Matthäus 24, den Versen 6 bis 8, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Man muss nun die Nachrichten schauen und man wird vieles, was hier steht, wiederfinden. Vielleicht sogar aktueller denn je. Und das ist erst der Anfang. Einige dachten, das Ende wäre genau am 21.12.2012, dem Tag, an dem die Welt hätte untergehen sollen, wie es angeblich ein Maya-Kalender vorhergesagt hat. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann oder wer sich noch erinnern kann, wie er darauf reagiert hat oder ob er Angst davor hatte, aber ich bin sicher, dass einige Angst davor hatten, vor diesem bevorstehenden Weltuntergang, wie auch immer er sich hätte zeigen sollen, ich weiß es nicht. Vielleicht durch einen Supervulkan oder Naturgewalten, vielleicht durch ein astronomisches Ereignis. Wenn man da so ein bisschen in Wikipedia nochmal nachblättert, kommen einige Szenarien, wie die Welt untergehen könnte. Sei es in einigen Milliarden Jahren, wenn sich die Sonne aufbläht oder irgendwelche Kometen auf die Erde stürzen. Ich bin sicher, dass einige tatsächlich Angst vor diesem Datum hatten. Wir hingegen können uns aber sicher sein. Es ist allein Gott, der entscheidet, wann es mit der Welt zu Ende geht und wann Jesus wiederkommt. Und das finde ich sehr, sehr beruhigend, weil ich glaube, da ist es in guten Händen. In Matthäus 24, Vers 36 steht, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater weiß es. Das beinhaltet auch kein Maya-Kalender, kann es wissen, noch sonst irgendetwas oder irgendjemand. Allein der Vater weiß es. Und das wird dann das endgültige und das gute Ende aller Dinge sein. Gott wird mit seiner Schöpfung und besonders uns Menschen eine vollendete Gemeinschaft haben, wie er es von Anfang an so geplant hatte. Dann wird es keine Sorgen mehr geben, keine Nöte, keine Ängste. Körperliche Leiden werden der Vergangenheit angehören. Wir werden unendliche Freude an der Gemeinschaft mit Gott haben, diese unvergängliche Freude, um die es heute geht. Wir können den ganzen Tag genießen, den ganzen Tag Gottes Gegenwart genießen und dabei wahre Freude verspüren. Und das, finde ich, lohnt sich, dieses Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.